ich denn da predigen? Und dann kam mir Jonathan Kahn vor Augen und über was eigentlich dieses Fest bedeutet. Und da steht oben drüber Sommerfrüchte. Und da dachte ich, das hat was mit der Ernte zu tun. Und ich lese mal kurz vor, was er darüber schreibt. Wir standen am Rand des Schulgrundstücks in einem trockenen Sommerwind. Der Herr Lehrer hielt eine Weizengarbe in der Mitte mit einer Strohschnur gebunden war. Die Erstlingsfrüchte, sagte er, im alten Israel waren sie der Grund großer Feierlichkeiten. Während des Schawotfestes, so heißt das auf Hebräisch, was wir heute feiern, Schawotfest. Deshalb waren da so viele in Jerusalem. Aus allen Nationen kamen sie zusammen für dieses Schawotfest. Und das war ein Erntefest. Da war schon die erste Weizenernte. Die haben da schon ein bisschen länger warm. So, Schawotfesten kamen die Menschen aus dem ganzen Land und brachten ihre Erstlingsfrüchte der Sommerernte nach Jerusalem. Sie legten sie in Körbe, banden sie auf Ochsen und führten die Ochsen in einer großen Prozession zum Tempel, um von den Priestern vor dem Herrn präsentiert zu werden. Die Darbietung der Erstlingsfrüchte galt stellvertretend für die gesamte Ernte, die noch eingebracht werden musste. Indem man die Erstlingsfrucht Gott weihte, wurde die gesamte Ernte als heilig angesehen. Er hielt inne und schaute auf die Garbe, dann fuhr er fort. Vor 2000 Jahren wurde am Pfingsttag in Jerusalem der Geist Gottes auf 120 Jünger ausgegossen. Einige Menschen halten das für die Geburt der Gemeinde. Und was ist Pfingsten? Der griechische Name für das Schawotfest. Ist Pfingsten. Pentekost. Ja, und Schawot ist der Tag, an dem die ersten Früchte der Sommerernte dem Herrn dargebracht wurden. Wir waren also die 120, auf die der Geist an jenem Tag fiel. Die Erstlingsfrüchte, erwiderte ich. Die Erstlingsfrüchte der Sommerernte. Sie waren die Erstlingsfrüchte des neuen Lebens und sie hatten sich am selben Tag versammelt, als die Erstlingsfrüchte der Sommerernte vor dem Herrn versammelt wurden. Jetzt war es Gott, der seine Erstlingsfrucht der Welt präsentierte, die Erstlingsfrucht des Zeitalters und das in der Stadt Jerusalem, wo die Erstlingsfrucht als heilig dargebracht und geweiht werden musste. Die Ausgießung des Geistes auf die 120 war also die Weihe, ja, und die Weihe aller anderen Früchte. Die anderen Früchte? Die Menschen aus allen Nationen und Epochen, die noch zu neuem Leben kommen sollten. Und daher sprachen sie in den Sprachen anderer Nationen. Denn als Erstlingsfrüchte repräsentierten sie alle anderen aus jeder Sprache und jeder Nation. Das war die Vorsehung Gottes. Aus allen Nationen kamen sie zusammen. Und das war alles Erstlingsfrucht. Und 3000 bekehrten sich. Halleluja. Genau, sagte er, ein Zeichen dafür, dass alle, die nach ihnen kommen, Gott ebenso als heilig geweiht wurden und ebenso dieselbe Salbung und Kraft erhalten sollten, wie es schon die Erstlingsfrüchte den ersten Gläubigen gegeben worden war. Was heißt das? Diese Verheißung gilt dir und gilt mir. Die gleiche Kraft. Die auf Jesus ist, es auf dir, ist auf mir. Denn wir sind jetzt stellvertretend für ihn hier auf dieser Erde. Also heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, das ist ein Auftrag. Und dann kommt immer, na, ob das mal so klappt, und dann klappt's nicht. Ja? Aber hier steht, dass er die gleiche Kraft, die ganzen, die da in anderen Sprachen gesprochen haben die gleiche Kraft erhalten. Wie es den Erstlingsfrüchten, den ersten Gläubigen gegeben worden war, damit sie und damit auch wir in der Kraft des Geistes leben und die Welt überwinden können. Ja, und deshalb schreie ich so sehr aus und freue mich fast jedes Mal, wenn wieder Pfingsten ist und sage, Herr, komm mit der neuen Ausgießung. Denn wir wissen ja, Petrus, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er ihn 3-mal verleugnet. Und da musste erst die Kraft aus der Höhe kommen. Ja, da musste erst was passieren. Und dann, als dann dieser Pfingsttag kam und Kraft kam auf Petrus herab, da ging er mit den anderen 120 auf die Straße und da war ein Getöse und alle kamen und weil sie in anderen Sprachen gesprochen haben, sagten die aus den anderen Nationen, wir hören sie in unserer Sprache predigen. Also der Heilige Geist hat da Petrus und die anderen benutzt, um eine Predigt freizusetzen für alle die, die aus anderen Nationen kamen. Und da haben sich 3000 bekehrt. Halleluja. Ha? Und die gleiche Kraft, steht da, hat er uns verheißen, hat er uns gegeben. Und die will ich haben. Und nicht ein bisschen weniger. Und die habe ich, genau. Die habe ich. Nur ich rall es nicht. Die hat er uns geschenkt, das ist schon in uns, das ist auf uns. Heiliger Geist, komm und blas all diesen Unglauben weg. Das hat mich angesprochen. Also, was wir jetzt erleben, jetzt gehen wir eigentlich in die Ernte. Wir warten doch alle da drauf, oder? Und weil wir in die Ernte gehen, brauchen wir neue Kraft. Denn jetzt wollen wir nicht nur sagen, wir beten mal für dich und vielleicht wirst du gesund, sondern wir beten und sie werden gesund. Ja? Und da ist der Zweifel, der muss raus. Leg den Kranken die Hände auf und es wird besser werden. Aber da steht auch was von Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Und was ich so sehe, ist wie, ja, wie Gliedmaßen auswachsen. Was ich so sehe, ist wie Augäpfel wieder nachwachsen. Was ich sehe, ist, dass meine Enkelin Lina in Amerika, die Autistin ist, gesund wird und wie mein Enkelkind endlich spricht und wie sie anfängt zu singen und Gott zu loben. Das ist, was ich sehe im Geist und da will ich hinein und nicht ein bisschen weniger. Ich will da hinein. Das ist der Tag, wo nach ich gefiebert habe und gesagt, Herr, ich will alles, ich will nicht ein bisschen. Und wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und er ist nicht nur ein bisschen frei. Halleluja. Gott macht hat ein vollkommenes Werk getan. Und der Teufel, er gibt dann immer nur so ein bisschen. So, ich weiß, nachdem ich Gehirnbluten hatte, dann hieß es dann, Bernd hat ja Visionen gehabt. Am besten, ihr kauft euch mal das Buch oder nehmt es mit. Es gibt immer ein Happy End, heißt das Buch. Und er hat gesehen, als ich im Krankenhaus war, und er hat teuflische Vision bekommen. Hat erstmal eine Beerdigung gesehen und dann hat er gesehen, wo Gott ihm dann immer wieder gezeigt hat, komm da raus, guck dir meine Vision an. Dann hat er gesehen, ja, sprach der Teufel, die wird nicht sterben, aber operiert. Und dann musste er dagegen stehen. Ja, der Teufel, der kommt immer mit ganz blöden Visionen. Der kommt immer mit ganz blöden Sachen. Und da müssen wir gegen stehen. Joachim, der jetzt heute hier ist, und es ist für mich ein Wunder, wie er hier ist, der hat vor einem Monat Gehirnbluten gehabt. Joachim, steh doch mal eben auf. Und als ich das hörte, weil ich weiß, wo er durchgegangen ist, ja, und da hat der Teufel mir auch ganz komische Sachen gegeben und ich habe gesagt, ich bete jetzt nur noch in anderen Sprachen und entweder hopp oder top her, du machst ihn vollkommen gesund oder lässt ihn nach Hause gehen. Aber keine halben Sachen. Danke, Joachim. Keine halben Sachen. Und als er heute Morgen hier lang ging, da war ich schon begeistert. Und Joachim, du wirst ganz geheilt. Hopp oder top. Für uns alle, hopp oder top. Entweder wir werden vollkommen hergestellt oder wir gehen heim. Amen? Das ist meine Vision. Ich will nicht mehr unter Pharmazie sein. Ich will nicht mehr zu Ärzten gehen. Denn der Herr, mein Gott, ist mein Arzt. Ich möchte ihm glauben. Ich kann nicht anders, ich muss immer so predigen, auch wenn ich das noch nicht so ganz drin habe. Ne? Aber ich muss mich dahin reden, dass ich keinen Arzt mehr will. So, jetzt wird mir gerade warm, halt mal eben. Ja, jetzt zurück zu der Predigt. Als ich das so durchgelesen habe, da dachte ich an die Ernte. Und dann sah ich aber im Geist Erstlingsfrucht. Und dann habe ich geguckt, was ist denn die Erstlingsfrucht? Lass uns erstmal 3. Mose 23 aufschlagen. Da steht nämlich, was dieses Schawott eigentlich bedeutet. Da wurde das eingesetzt, das Fest der Wochen, Pfingstfest. Danach sollt ihr euch vom Tag nach Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegarbe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen. Ja, Pentecost heißt 50. 50 Tage danach. Nach was denn? Was? Nach der Erstlingsgabe. Ja, also von Ostern her, so, ne? Was wir so nennen, was eigentlich Passa heißt. Und da ist auch schon die Erstlingsgabe, das stimmt. Da kommt die Erstlingsgabe schon ins Spiel. Das stimmt. So, ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webbrote bringen von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet, die sollen gesäuert sein. Und da bin ich drüber gestolpert und ich weiß, dass meine Tochter Janina aus Karlsruhe vor 2-3 Jahren hier mal gepredigt hat zu Pfingsten auch, über dieses gesäuerte Brot. Weil bei Passa musste es ungesäuert sein. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, und jetzt soll es gesäuert sein. Also hier sollte ein gesäuertes Brot gegeben werden. Und zu dem Brot sollt ihr 7 einjährige makellose Lämmer. Darauf gehe ich jetzt nicht alles ein, sondern bin ich drüber gestolpert über gesäuert. Warum soll das gesäuert sein? Und dann dachte ich, was heißt denn gesäuert? Jesus sagt, wir sollen nicht gleich werden den Pharisäern. Ja, und wir sollen, und da sprach er von der Heuchelei der Pharisäer. Er sprach von dem Sauerteig. Von dem Sauerteig der Pharisäer. Nun ist das Sauerteig nicht wirklich schlecht, sondern der Sauerteig der Pharisäer, das war die Heuchelei. Ja? Also wir sollen ganz anders sein. Wir sollen ungeheuchelt sein. Das Brot des Lebens soll ungeheuchelt sein. Es geht nicht darum, dass der Sauerteig schlecht ist, sondern das war der Sauerteig der Pharisäer. Und das hat er versucht, den Menschen auch klar zu machen. Jetzt machen sie immer noch in Israel, da darfst du, wir waren mal da zur Passazeit, da gibt es kein gesäuertes Brot. Und wir mussten dieses Knäcke, was wir hier austeilen zum Abendmahl, mussten wir dieses Knäcke zum Frühstück essen. Ich dachte irgendwie, ne, kapiert haben sie es nicht. Jetzt muss man dieses Knäckebrot essen, nur damit sie fromm sein wollen. Also darum geht es gar nicht. Sondern wir sollen erkennen, wir sollen dieses Ungeheuchelte, und wie kriegst du das denn? Also muss da muss was passieren zu diesem Schawottfest. Da kam das Feuer auf den Berg Horeb oder Sinai und da gab's die Gesetze. Aber das Gesetz konnten die Menschen nicht halten. Die bekamen das Gesetz, aber konnten es nicht halten. Also dann ist Jesus Christus gekommen und er ist des Gesetzes Erfüllung. Er hat das ganze Gesetz gehalten. Er war ohne Sünde. Er hat das Gesetz gehalten. Und so wie er ist, so sind wir jetzt hier in dieser Welt. Und er war voller Liebe. Er war mit ungeheuchelter Liebe, verstehst du? Und was wir heute schon gehört haben, seine Liebe ist ausgegossen in unserem Herz. Und wenn seine Liebe, wenn Jesus Christus, wenn wir uns bekehrt haben, zieht Jesus in unserem Herzen ein. Und wenn er einzieht, zieht die Agape ein, denn er ist die absolute Agape. Ist heute zu viel zu lesen, lies 1. Korinther 13, dann weißt du, was die Agape ist. Und die ist ungeheuchelt. Und die ist langmütig und gütig und von großer Güte, der ist ganz anders wie wir Menschen. Ja? Die Agape, die kannst du dir auch nicht antrainieren. Sondern da musst du hineintauchen in die Liebe Gottes. Du musst erfüllt werden in diese Liebe Gottes. Und die ist ausgegossen, Gott sei Dank. Die ist ausgegossen in unser Herz. Die ist schon da. Die ist schon da. Die kann ich mir nicht erarbeiten. Sondern die ist da. Es ist Gnade. Wir leben in einer Zeit noch der Gnade, wo das alles geschenkt wurde. Uns wurde das alles geschenkt. Uns wurde die Liebe ins Herz gegossen, die wurde uns geschenkt, sodass wir jetzt ungeheuchelte Liebe haben können. Wow. Und wenn wir verletzt werden und wenn der Teufel kommt mit Bitterkeit, dann dürfen wir vergeben und dann zieht die Liebe Gottes ein. Und das ist das erste Wunder, was ich so erlebt habe, als ich das mal erlebte, wie wirklich diese Bitterkeit rausging und die Liebe Gottes in mir einzog. Es war herrlich. Das ist Gnade. Wir können uns das nicht verdienen, sondern es ist Gnade. Wir leben noch in der Gnade. Und da sollten wir drin leben und nicht im Gesetz. Der Sauerteig ist das Gesetz. Das ist das, die konnten das ja nicht halten. Gott hat dieses Gesetz dem Mose gegeben, damit die Menschen erkennen, wir können es aus uns heraus nicht halten. Und deshalb ist Jesus gekommen und hat die Gnade uns geschenkt. Er ist selber die Gnade und er zieht in uns ein. Und das ist die Liebe, die ausgegossen ist in unserem Herzen. Halleluja. So, die Erstlingsgabe des Geistes. Lass uns noch mal Römer 8, Vers 23 aufschlagen. Da steht, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also er hat uns die Erstlingsgabe geschenkt. Wir haben die Erstlingsgabe des Geistes empfangen. Als Jesus Christus in unser Herz eingezogen ist, da ist der Heilige Geist mit eingezogen. Der ist da. Aber dann gibt es noch eine Geistestaufe und da musst du dich richtig für entscheiden, dass du wirklich mit dem Geist leben willst und willst Geist getauft werden. Und da war wirklich bei mir ein Ringen. Ich glaube 12, 13 habe ich mich taufen lassen und mein Vater hat mit die Taufe gemacht, der war ja Ekklesia-Prediger und alle bekamen nach dieser Taufe die Geistesfrucht Sprachengebet, ich nicht. Und ich war total enttäuscht und ich habe bestimmt 2, 3 Jahre, ich habe gerungen, der Herr hat mir dann auch gezeigt, warum, ist mir jetzt zu viel, das alles zu erzählen, aber dann war die endlich da. Und dann wurde alles viel, viel einfacher. Das kann man mir nicht erzählen. Naja, ob ich die jetzt habe oder nicht, das ist nicht so interessant. Das ist Quatsch. Weil der Heilige Geist ist ein Geschenk, den Gott dir gibt. Und der Heilige Geist, der führt dich in alle Wahrheit. Und der Heilige Geist, der öffnet dir das Wort Gottes. Und der Heilige Geist hilft dir in Schwierigkeiten, dich durchzutragen. Also es ist ganz wichtig, dass du diese Geistesgabe, das Zungengebet, das ist ganz, ganz wichtig. Ohne dem könnte ich überhaupt nicht mehr leben. Aber dann habe ich nochmal eine andere Geistestaufe erlebt und da war ich danach, als ich dann die Bibel aufschlug, da merkte ich, wie von unten bis nach oben der Heilige Geist mich durchströmte und dann habe ich das Wort ganz anders verstanden und dann habe ich angefangen aufzuschreiben, dann habe ich meine ersten Predigten geschrieben, weil ich dann angefangen habe, das Wort zu verstehen. Ja, das war in Nürnberg, die Propheten kommen, hieß es, da waren die Propheten aus Amerika und die sagten, und wir hatten ja gerade so einen Hunger, wir sind gerade hineingegangen in diese Geistesgaben und dann fragten die, wer will mehr vom Heiligen Geist? Und ich stand da, ich! Und wollte mehr. Und der Heilige Geist, der weiß das und der ist ein Gentleman und der liebt das, wenn wir ihn wollen. Und dann kam der mit einer Power auf mich herab. Der kam mit einer Kraft, dass mein ganzer Körper gezittert hat. Und ich fing an zu weinen und ich war wirklich, Bernd, war das total peinlich, wie ich da wieder rumgestanden habe. Und dann fing ich auch noch an zu heulen, das war ihm noch peinlicher. Und dann kamen Leute, die wollten mich trösten und die sagten, Bernd, schick die weg, weil ich hatte gerade eine Vision. Ne? Also hört bloß auf, wenn jetzt irgendwas passiert und der Heilige Geist kommt auf Leute, lass sie in Ruhe. Und wenn sie da unten ruhen, dann lass sie in Ruhe. Und frag dich, wie geht's dir? Kann ich irgendwas tun? Nee, der Heilige Geist tut gerade was, okay? Lass die Leute bloß in Ruhe. So, und ich habe da eine Vision gehabt. Ich habe gesehen, wie die Erde aufging und wieder Tausende in die Hölle gingen. Und deshalb war ich am Heulen. Und der Herr da sprach, und du sollst die retten. Du sollst die retten. Und dann sprachen die von vorne, Wer jetzt weint und sieht, wie Menschen verloren gehen, die haben die Salbung der Fürbitte empfangen. Das war meine erste große Salbung, die ich empfangen habe. Und als ich mit dieser Salbung dann nach Hause kam, sobald ich die Bibel nahm, brannte alles. Und wenn ich dann gelesen habe, ich konnte gar nicht aufhören. Und da fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich war nur noch am Lesen. Und dann waren dann ganz schnelle Gerichte, weil meine Kinder kamen aus der Schule und ich war noch im Gebet. Und das war, ne, das war dann einfach, ja, habe ich die Schnellgerichte erfunden. Auf jeden Fall war das eine ganz andere Beziehung. Da musstest du nicht sagen, jetzt lies mal in der Bibel, so mal 10 Minuten. Nee, da war das so, als würdest du zum ersten Mal das Wort verstehen. Ja? Und das ist eine Beziehung haben mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und das möchte er. Er möchte, dass wir Beziehung haben. Dass wir nicht religiös sind und jeden Morgen Kapitel lesen. Und auch nicht jeden Morgen die Losung nur lesen. Sondern er möchte uns begegnen mit seinem Wort. Er wohnt im Wort, er ist das Wort. Aber dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um diesen Zugang zu bekommen. Und das ist, was ich erfahren habe. Und das ist, was ich euch weitergeben möchte. Wir können nicht religiös da dran gehen. Weißt du, als ich mich bekehrt habe, na, bekehrt war ich ja von klein auf, aber als ich mich so richtig entschieden habe, war ich 15, bin nach Hannover gezogen, im Jesus-Treff mitgearbeitet. Wir waren damals die Jesus-People. So, und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und da hieß es, ich habe bei Achim Schneider, bei unserem Leiter gewohnt, und dann hieß es so, Karin, geh mal eine Stunde stille Zeit machen. Ich sage, hä? Was ist das denn? Das kannte ich gar nicht. Und dann musste man mir erst erklären, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Mein Vater ist Ekklesia-Prediger. Aber was stille Zeit ist, das wusste ich nicht. Und dann haben sie gesagt, du gehst jetzt mit deiner Bibel ins Zimmer und dann fängst du an zu lesen und betest darüber. Okay, habe ich auch gemacht. Ich war immer brav, gehorsam. Aber das hat vielleicht, wahrscheinlich hat es was gebracht. Ja, das hat auf jeden Fall was gebracht, weil Worte haben ja Kraft. Aber ich brauchte erst diese Erfahrung des Heiligen Geistes, dass ich so Offenbarung bekam. Und damit man mich nicht in ein Zimmer schicken muss, sondern ich wollte alleine gehen. Ja? Und das ist ein Unterschied. Also wir können was machen und es ist dann einfach Tradition. Oder wir haben eine Beziehung und dann ist es, dass du verliebt bist. Und dann gehst du da gerne in dieses Zimmer und hast eine Begegnung mit Jesus. Und alle, die mich hier so kennen, die wissen, dass ich, wenn ich im Lobpreis bin, ganz oft von meinem Bräutigam singe und von dem Liebhaber meiner Seele, weil ich ihn kennengelernt habe und weil ich mich so in ihn verliebt habe. Und Bert ist auch nicht eifersüchtig, den liebe ich mehr als meinen Mann. Ja, aber es war ja schon Gnade, als ich Bernd kennenlernte, der sah aus wie Jesus in meinem Bilderbuch. Das war das Geschenk von oben. Aber er hatte noch nicht den Charakter von Jesus. Es hat noch ein paar Jahre gedauert. Aber jetzt, also die letzten Jahre, verliebe ich mich immer mehr in meinen Mann. Weil der Charakter ist immer mehr wie Jesus. Und das ist toll. Ja, das ist ein Geschenk, dass wir in Ewigkeit, weißt du, ich sage manchmal zu Bernd, wir sind verheiratet für immer und ewig. Und am Anfang hat er, oh ja, aber jetzt sagt er, ja stimmt, toll. Für immer und ewig, für immer und ewig. Ich will ihn gar nicht mehr missen, für immer und ewig. Ja, wir haben da oben, vielleicht hat jeder ein Haus, aber auf jeden Fall denke ich, wir werden uns da oben auch begegnen und uns kennen. Und wer weiß, was wir noch für Schlachten schlagen, wenn wir mit Jesus zurückkommen auf diese Erde, oder? Das Beste liegt ja noch vor uns. Und dann haben wir solche Schlachten zu schlagen, wo wir immer Sieg haben. Da gibt es überhaupt keine Niederlage mehr. Was haben wir denn da für eine Aussicht, oder? Wow, das ist, wo ich rein möchte. Das ist, wozu ich diesen Geistes-Elia herabrufe. Warum ich sage, Herr, komm mit deinem Spätregen. Komm mit dem Geistes-Elias. Denn es steht in der Bibel, Malachi, dass bevor Jesus wiederkommt, der Geistes-Elias kommen wird. Und er wird die Söhne mit den Vätern verbinden. Da wird eine Versöhnung stattfinden. Und dann wird man keine Generationsprobleme mehr haben. sondern da wird etwas sein, was man schon Herrlichkeit nennt. Und da gehen wir hinein. Das ist, was ich jetzt erwarte. Das ist, was ich jetzt erwarte. Und ich glaube, ich meine, ich wünschte, wir wirklich, Jesus kommt morgen wieder oder heute Nacht. Meinetwegen, ich bin immer bereit, das wisst ihr ja. Ne? Aber dann sehe ich aber auch, eigentlich hat er mir ja eine Ernte gezeigt. Und die will ich auch nicht verpassen, oder? Die wollen wir ja auch noch haben. Ne? Das ist mal meine Predigt, ne? Da gehe ich über den Bogen. Sag ich, eigentlich kann er jede Nacht kommen. Aber wir haben die Ernte noch nicht reingeholt. Also die Ernte, ich will ja nicht faul sein. Ich will mich auch nicht drücken. Weil das ist was Schönes, die Ernte reinzuholen. Und das, was ich vorhin vorgelesen habe, und dieses Schawott, das spricht von Ernte! Wir gehen jetzt hinein in eine Ernte! Und wir sollen so sein, wir sollen dieses gesäuerte Brot sein, voll mit der Liebe Gottes, voll durchdrungen mit dem Heiligen Geist. Und dann sind wir so, dass sie hinter uns herlaufen. Wir sind das Traktat, wir geben keine Blätter mehr aus, sondern die laufen hinter uns her, wie sie hinter Jesus Christus hergelaufen sind. Weil wir selber sind das Traktat. Wir haben die Liebe Gottes und die Liebe Gottes, die brennt aus unseren Augen heraus. Die strahlt. Und da werde ich gerade erinnert, was Martin Baron von der Gideons Armee erzählt hat. Und er sagt ja, vor 30 Jahren vielleicht, da war schon diese Bewegung Fackelträger. Und da haben die aber nur die Fackel gehabt. Und jetzt hatte er mitgenommen einen Tonkrug. Und eine Fackel und das Schofar. Und er sagte, das ist ja was damals noch gar nicht, vor 30 Jahren, da gab es kein Schofar in Deutschland. Wir hatten überhaupt keine Ahnung von Schofaren. Ich auch nicht. Ich habe das erst seit 5 Jahren, oder? Und ich konnte überhaupt kein Schofar blasen. Bis der Heilige Geist diesen Kairos-Moment gab und dann blies ich, und das ist nicht meins, deshalb kann ich auch nicht so gut mit dem Bernds, mit meinem kann ich besser, ja. Das ist mein Schofar. Und ich blies da rein und es kam sofort ein Ton. Und da wusste ich, das ist mein Schofar. Und seitdem weiß ich, das ist eine mächtige Waffe. Und ich weiß, wenn ich die, und ich nehme die nicht einfach so, sondern ich weiß, damit hole ich meine Engel. Und damit geben wir Anweisungen den Engeln. Und das war damals noch gar nicht angesagt. So damals sind sie mit der Fackel gelaufen von Bremen, glaube ich, bis nach Süddeutschland. Und das waren die Fackelträger. Ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern, die Fackelträger. Und dann hörte man nichts mehr. Und dann hieß es Gideon-Armee, es gab ja auch die Gideons-Bibel, ne? Und dann habe ich wieder gar nichts gehört. Und dann hieß es jetzt ist die richtige Zeit, wo nicht nur die Fackel da ist, sondern der Tonkrug. Und unter dem Tonkrug war die Fackel. Und dann das Schofar. Das Schofar hat er freigesetzt. Und das ist die mächtigste Waffe in der Endzeit. Das ist die mächtigste Waffe in der Endzeit. Und weißt du, meine Tochter Mira hat jetzt viel rumgesucht die letzten 5 Jahre und hat jetzt endlich eine Gemeinde gefunden, die offen sind für ein Schofar. Und sie hat jetzt das Schofar da mit hineingebracht. Und das ist, weil das eine mächtige Waffe ist. Und das soll die Brautgemeinde, die wird das Schofar haben. Die Brautgemeinde weiß, was das bedeutet, das Schofar. Und trötet nicht einfach irgendwo rum, sondern weiß, damit holt man Engel. Und damit gibt man Aufträge. Und das ist, was wir auch da gemacht haben. Und das war mächtig. Diese Gideons Armee. Und wisst ihr, ich habe das hier Freitag schon mal erzählt, als ich die dann sah, so einige in dieser Gideons Armee, die dann da rumgingen bei Martin Baron in Rothenburg, da dachte ich, ich sah so einige und dachte, ja, und das ist deine Gideons Armee? Die sehen noch so wie Babys aus oder die sehen noch so, das ist deine Gideons Armee? Und dann sprach der Herr, Karin, du sollst nicht gucken, was vor Augen ist. Sondern ich sehe das Herz an und ich sehe den Krieger schon in denen. Und wenn sie gerade bekehrt sind und wenn sie gerade noch im Sand spielen, aber ich sehe die Krieger schon in denen. Und dann muss ich wieder Buße tun und dachte, Halleluja. Und dann sagt er mir, die Gideons Armee, die du da gelesen hast bei Gideon, die waren nicht alle heilig. Die waren ziemlich verrückt und die waren auch gar nicht so geläutert. Aber es war meine Armee, die verrückt waren, das zu tun, was ich sage. Und sie hatten keine Angst und sie haben das gemacht, was ich gesprochen habe. Sie haben genau getan, was Gideon gesagt hat. Gehorsam ist die wichtigste Ordnung in der Gideons Armee. Genau das tun, was Gott sagt. Nichts anderes. Nicht vorher den Krug zerbrechen, nicht vorher mal ein Schofahorn pusten, weil ich es kann, sondern genau das am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das nennt man Kairos. Und dann passiert etwas. Und das habe ich empfunden in Rothenburg. Das war Kairos. Da ist was passiert und wir werden die Auswirkungen noch erleben. Wir werden die noch erleben. Das war Kairos und da war ich da und dachte, Halleluja, ich habe es diesmal nicht verpasst. Halleluja, ich war da. Ja, wir haben etwas freigesetzt und es wird weitergehen und wir werden die Ernte sehen. Es geht um die Ernte und der Teufel will mit aller Macht die Ernte verhindern. Aber wir nehmen dann unser Schofar und die kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Halleluja. Deshalb hat er uns das gegeben, weil wir können das nicht alleine. Und wir wissen auch gar nicht, wie wir beten sollen, sondern er hilft uns. Und gehen wir jetzt mal hier in Römer 8, Vers 18 fangen wir jetzt mal an. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ha, wir erleben gerade alle Leiden, wo ich auch hingehört habe, Krankheiten, Schmerzen und was nicht alles. Und da denkst du, hä? Und dann steht, aber wenn wir das erleiden, dann werden wir auch die Herrlichkeit erleben. Und da fällt alles ab. Das ist meine Aussicht. Dann fällt alles ab. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Und das ist mit dieser letzten Ausgießung, die jetzt kommen wird, da werden die Söhne Gottes offenbar. Da sitzen wir nicht mehr im Sandkasten und streiten wegen Förmchen, wer hat die größte Gemeinde, wer hat das schönste Loblied, sondern da gehen wir und werden mit ihm regieren. Gegen die Chemtrails. Wir werden regieren und werden nur das machen, was Gott sagt. Und werden das, was die Politik gerade hervorbringen will, wegpusten. Wir haben die Macht, denn er hat uns alle Macht gegeben. Und wir ärgern uns jetzt morgens nicht mehr, wenn wir die Chemtrails sehen, sondern nehmen unser Schofar oder machen Lobpreis gegen diese Finsternis. Gegen das, was uns in Trübsal bringen will. Er hat uns eine Waffe gegeben. Er hat uns Macht gegeben. Die ganze Schöpfung, die wartet. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt jetzt. Deshalb sehen wir, kaum sind die Blätter draußen, dann verwelken sie schon. Das ist mir in den letzten Jahren, das hat Gott niemals gemacht, das ist die Sünde der Menschen. Und das ist alles, man kann sogar das Wetter manipulieren, das haben wir heute auch erlebt. Das ist Wettermanipulation. Ja? Aber wir sollen da drüber stehen und uns nicht ärgern, sondern wir sollen Lobpreis machen, weil die ganze Schöpfung, die ächzt und stöhnt mit uns, die ist genauso da unterworfen. Und ich habe schon oft zu Bernd gesagt, sonst um 5 Uhr morgens habe ich so viele Vögel immer gehört. Ich höre jetzt so 2, 3 Vögel. Ja, in meinem Garten, in meinem Hof, die sind nicht mehr da. Die ganze Schöpfung, da fallen welche, also ganz viele kommen um durch unsere schönen Windräder, die ja ganz wichtig sind. Da gehen ganz viele Vögel dran kaputt. Ja, und ganz viele Vögel können die Frequenzen nicht ab und sterben. Und die wenigsten wundern sich, oder? Und das macht doch nicht Gott. Und das, die, alle seufzen und stöhnen mit und denken, ha, Also weißt du, ich bin von klein auf Pfingstfesten gewesen, bin ja von klein auf gläubig. Und dann waren wir immer in Solingen-Ohlix bei Hermann Zeiss, der hat da ein Gebäude gebaut. Selbst als er tot war, haben sich alle Ekklesianer von ganz Deutschland da getroffen. Und da war Pfingstfest, war für uns immer ein Highlight. Ja, da haben wir getroffen und haben gespielt mit den Kindern aus Nürnberg, aus München und aus wer weiß woher. Ja, wir hatten da noch Kontakte bis später. Und da war immer schönes Wetter. Da war immer Sonne, es war immer warm. Ich hatte immer mein Sommerkleid an und ich hatte Sandalen an. Und dann kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist kein Klimawandel, sondern die manipulieren am Wetter rum. Geoengineering, genau. Martin hat da ein super Video mal reingestellt, das Clip könnt ihr euch mal angucken, wer das noch nicht weiß. Und da haben wir, eigentlich sind wir dafür da, da etwas gegen zu machen. Ja? Und nicht sauer zu sein, sondern wir müssen mal wach werden und wissen, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Sondern Sommer war Sommer und Winter war Winter. Es gibt schon lange nicht mehr, ne? Und weil es schon lange nicht mehr war, dafür vergisst du, dass es mal war. Und deshalb ist die ganze Schöpfung, die stöhnt und ächzt mit. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und weil wir diese Erstlingsgabe des Geistes haben, können wir gegen diese Mächte und Gewalten herrschen. Wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Wow. Wenn wir entrückt werden, wow, in einem Nu, kriegen wir den Auferstehungsleib. Wenn ich ins Grab gelegt werde, höre ich die Posaune und stehe auf und habe meinen Auferstehungsleib. Also eine Aussicht, eine gute Aussicht haben wir auf jeden Fall. Wir kriegen alle ein Auferstehungsleib. Deshalb, also Tod kann mich ja nicht schrecken. Ich meine, seitdem ich da Gehirnbluten hatte und der Teufel wollte mich killen, da habe ich gewusst, der kann mich gar nicht killen. Ne, da waren Leute in Kanada, die haben für mich gebetet, die haben gesehen, dass da jemand war mit einer Blutung im Gehirn und die haben das gestoppt. Da waren Propheten in Kanada, das habe ich später gehört. Meine Tochter war in Amerika und hatte einen Pastor, der war auf dieser Konferenz in Kanada. Und als Mira erzählte, meine Mama hat Gehirnbluten gehabt. Und das wurde aber gestoppt. Und dann sagte er, das war deine Mama? Wir waren zusammen mitten im Gebet. Und da sprach der Herr, da ist eine Frau. Und die sahen eine Frau, wo diese Blutung im Gehirn war. Aber die war noch nicht ausgetreten. Und die haben diese Blutung gestoppt. Die haben diese Blutung festgehalten, dass sie nicht austreten konnte. Und wisst ihr, als ich das gehört habe, da habe ich erstmal geheult. Ich habe wirklich, und da haben die draufgeschrieben, sie ist depressiv. Nee, ich habe mich so gefreut. Ich dachte, ich war hin und weg von meinem Bräutigam. Ich war hin und weg, der hat bis fast ans Ende der Erde hat Leute zusammengezogen, weil die hier in Europa nicht so drauf waren, das noch nicht so gesehen haben, noch nicht die Propheten gaben. Da musste er andere erwecken. Für mich. Hä? Und da, weißt du, ich habe oft gesagt, mich liebt keiner. Und da musste ich erstmal Buße tun. Dann sag, oh Jesus, sorry, du liebst mich, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie du mich liebst. Und er liebt nicht nur mich, er liebt auch dich. Wir sind so wichtig für ihn. Rolf, du konntest nicht sterben, es ging gar nicht. Der war bei Corona und den wollten sie auch umbringen. Wir haben gebetet. Jutta, Uschi und ich, wir durften nicht raus, wir haben uns im Wald getroffen. Wir haben gebetet und wir haben ihn rausgebetet aus dem Koma, aus all dem, sodass die Lunge vollkommen wieder geheilt wurde. Halleluja. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich niemals. Wir müssen ihm nur glauben. Wir müssen ihm nur vertrauen. Wir müssen wissen, dass er ist. Und dass er denen, die ihn lieben, ein Belohner ist. Und die Belohnung, die ist, dass wir geheilt sind. Dass wir keinen Arzt mehr brauchen. Das ist meine Belohnung. Und darauf stehe ich und sage, Herr, ich will keinen Arzt mehr. Ich will gesund werden und ich will so viel Kraft haben, in dieser Ernte richtig zu springen und zu jauchzen und zu singen. Ich will neue Kraft. Und dafür brauchen wir diese neue Ausgießung des Geistes, oder? Die wollen wir alle. Herr, die wollen wir. Wir wollen eine neue, frische Ausgießung. Puh. Und wir machen da so lange Lärm, bis du es gibst, oder? So bin ich. Ja, ich hatte mal wahnsinnige Schmerzen hier drin und wusste nicht, was das ist, im Bauch. Und Bernd kam nach Hause und hat dann gebetet. Und dann hörten die Schmerzen schon auf, aber ich lief gelb an. Und meine Tochter aus Amerika, wir gucken uns ja auch so, ne, das nennt man FaceTime, genau. Und dann guckt die mich an, ihr Mann ist Chirurg, und sagt, Daniel, guck dir mal Mama an, die hat schon gelbe Augen. Und er, die muss sofort zum Arzt. Das ist die Leber oder die Lunge oder die Galle oder ne, vielleicht steckt da irgendwas. Oh, und dann haben die mich zum Arzt geschickt. Eigentlich wusste ich, Bernd hat doch gebetet, weißt du? Das wusste ich doch, Bernd hat doch gebetet. Und die Schmerzen waren doch auch schon weg. Warum das Gelbe da war, wusste ich ja auch nicht. Und dann habe ich mich da wirklich überwunden, bin zum Arzt gegangen. Und der stellt dann was fest. Und es war Wochenende, Freitag zum Arzt und Montag ruft er mich an. Frau Koch, schnell, Sie packen Ihr Köfferchen. Sie müssen sofort in die Klinik. Ich sage, warum? Und dann sagt er, ja, Ihre Bauchspeicheldrüse, also die Werte, die sind ganz, ganz schlecht. Es geht um Leben und Tod, sonst kann nicht sein. Und dann, weißt du, und sagt dann, Bernd, ich soll in die Klinik, aber ich soll erst noch bei dem Arzt vorbeikommen. Er hat nämlich ein neues Ultraschallgerät bekommen, Halleluja. Und dann wollte er mich nochmal untersuchen. Und weil ich ja wusste eigentlich, das ist ja nicht recht, ne? Da bin ich zu meiner Tür gegangen, habe gegen den Türpfosten gehauen und gesagt, das ist nicht recht! Herr, du hast mich geheilt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Das ist nicht das, was ich gesehen habe. Das ist nicht das, was ich glaube. Und dann bin ich zum Arzt. Und dann hat er sein Ultraschallgerät an mir ausprobiert und konnte nichts finden. Halleluja. Hat mich aber trotzdem noch für 2 Tage in die Klinik geschickt. Naja, war dann an Fastenzeit, weil ich nichts essen durfte. War alles gut. Man muss immer das Beste aus allem machen. Und was er sagte, da waren tatsächlich Gallensteine, die schwammen da, die sind aber explodiert, weil Bernd ja gebetet hat. Hä? Ne? Aber, ne, und da lernen wir jetzt, dass wir standhalten und dass ich nicht mehr so eine Schreckensbotschaft von so einer Diagnose von so einem Arzt höre, sondern dass ich weiß, das Wort Gottes ist wahr. Und wenn ihr mir wirklich glaubt, 2. Mose 15, glaube ich, wenn ihr mir wirklich glaubt und vertraut, wenn ihr wirklich mein Wort haltet, dann bin ich der Herr, euer Arzt. Und ihr braucht keinen anderen Arzt. Ihr braucht keinen anderen Arzt. Ich bin der Herr, euer Arzt. Und das habe ich mir jetzt die letzten Jahre, ich muss ja wegen diesem blöden, also dieses Gehirnbluten kam durch zu hohen Blutdruck. Und da hat der Herr natürlich auch an mir gearbeitet. Ich darf mich auf gar keinen Fall über gar nichts ärgern, auch nicht über Chemtrails. Ich muss in die Ruhe Gottes hineinkommen. Ich muss lernen. Als erstes muss ich allen Leuten vergeben. Als ich damals aufwachte im Krankenhaus, da hat er mir gezeigt, wer mich verflucht hat. Und die durfte ich alle vergeben. Das war die erste Schule. So, und dann hat er mir immer mehr gezeigt, woher dieser Blutdruck so hoch kommt. Ja? Damals hat man gesagt, meine Urahnen kommen aus Korsika. Das ist das korsische Blut, das Temperament. Und da warst du dann erstmal, hast dich drauf ausgeruht. Und dann lese ich in der Bibel Wutausbrüche. Das ist von der anderen Seite. Das ist kein korsisches Temperament. Das ist von der anderen Seite. Also damit darf ich gar nichts zu tun haben. Und dann war ich so fertig erst, weil ich habe geheult, habe im Bett gelegen und gesagt, mach mich davon frei. Ich will das nicht. Ja, aber wir können nicht mit irgendwas das erklären, sondern das sind böse Geister, die sind durch irgendwas reingekommen und da muss ich jetzt von frei werden und der bringt mich dahin, dass ich mehr und mehr in die Ruhe komme. Und dass ich einfach lerne zu vergeben, zu segnen. Und ich denke, das ist ein Weg, wo wir alle hin müssen, oder? Das sind wir sind alle auf dem Weg. So, und wir sind diese Erstlingsgabe, das hat er uns schon gegeben. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Also wir sehen das nicht, aber wir hoffen und wir wissen, das ist die Hoffnung, dass wir, eigentlich ist es nicht, ich hoffe mal, sondern das Hoffen ist Wissen. Dass man weiß, dass man weiß, dass man weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das hat Hiob gesagt, nachdem er eine richtige Begegnung mit Jesus hatte. Vorher hat er vom Hörensagen vernommen, aber dann sagt er, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und da hat er alles verworfen, was er an dummes Zeug geredet hat. Obwohl, wenn du den Hiob-Brief liest, dann steht ja da, und er hat nicht mal mit dem Mund gesündigt. Also so dumm war das gar nicht, was er gesagt hat. Und so wie Hiob reden wir alle. Ja? Und da hat dann Gott zu ihm gesagt, sag mal, bist du gerechter als ich? Oh, nee, natürlich nicht. Da wurde er überführt. Und das ist die Selbstgerechtigkeit. Und die Selbstgerechtigkeit, da kommt dann wieder das ins Spiel, die Sauerteig der Pharisäer. Die Selbstgerechtigkeit, davon müssen wir frei werden. Ja, das ist das Fleisch, was immer im Widerstreit gegen den Geist ist. Das sind diese Früchte des Geistes und des Fleisches. Das können wir in Galater 5 lesen. Das zu Hause habe ich jetzt keine Zeit zu. Aber da sieht man, was immer gegeneinander streitet. Und Paulus hat dann auch gesagt, oh, ich Armer, das, was ich nicht will, das tue ich. Da können wir doch alle ein Lied von singen, oder? Also wir brauchen alle Befreiung. Und diese Befreiung heißt Jesus Christus. Aber da gibt's dann den Kampf, den ich zu kämpfen habe, wenn das Fleisch aufsteht, dass ich das Fleisch besiege. Und dass ich das nicht mehr mache, was ich sonst im Fleisch getan habe. Ich spreche nichts Schlechtes mehr über meine Mitmenschen aus. Ich spreche und das Denken ist dann die andere Sache. Aber erst fängst du mal an, dass du es niemals aussprichst. Keine schlechte Rede sei in eurem Mund, sondern alles, was gut ist, was wohltuend ist, was auferbauend ist, das sprich, das ist Segen. Und das, was du dem anderen zusprichst, das kommt auf dich zurück. Das ist der Bumerang, ja? Und wenn du was Schlechtes sprichst, kommt es nicht genauso zurück, verstehst du? Deshalb, das ist ein Bumerang. Deshalb, läutere deine Zunge, lass sie läutern. Ich meine, Jesaja, wenn du Jesaja liest, da denkst du, wow, was für ein Prophet. Und dann kommt er, in Jesaja 6 sieht man, da kommt er da oben in die Herrlichkeit Gottes, in den Himmel hinein. Und dann sieht er diese ganze Herrlichkeit und er sagt dann, wehe mir, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Dieser Jesaja, der prophezeit hat, der ein Mann Gottes war, erkennt, er ist ein Mann unreiner Lippen. Und da gab es dann einen Engel, der hat von dem Altar eine Kohle geholt. Und diese Kohle hat ihn angerührt, seine Zunge angerührt. Und weißt du, was das ist? Das ist jetzt der Heilige Geist. Und er rührt deine Zunge an. Und du machst, dadurch wird dein Reden heilig. Dadurch werden deine Lippen rein. Das ist das Feuer, was vom Altar kommt. Und er kommt. Und die müssen wir alle haben. Und dann machst du Skorobondoro, Saraguanda, Lagandara, Wandara, Takaradia. Und als er das bekommen hatte, dann wurde er gefragt, wer will gehen und mein Zeuge sein? Hier! Ich will gehen! Und er sagt, du wirst gehen. Ja? Und das ist auch, was ich, seitdem ich dieses habe und je mehr ich brenne, je mehr ich in anderen Sprachen bete, sage ich fast jede Nacht, Herr, sende mich. Du kannst ja auch nur meinen Geist nehmen und ich predige in irgendeinem Dschungel, aber sende mich. Ja, sende mich. Ich will Frucht bringen, selbst wenn ich schlafe. Da gab es so eine Geschichte, die hat mich halt, ne, die hat mich begeistert. Da war ein Mann, ein Missionar, der kam in einen Stamm irgendwo im Urwald. Und der kam dahin und alle waren schon bekehrt. Und dann fragte er, wer war denn hier? Und dann haben die eine kleine Nonne beschrieben, die seit Jahren da war. Und irgendwann kam dieser Missionar in ein Kloster und hat diese kleine Nonne, die man ihm ganz genau beschrieben hat, gesehen. Und er fragte, boah, du warst da im Dschungel? Und er sagte, ich bin aus diesem Kloster nie rausgekommen. Aber des Nachts habe ich geträumt. Und des Nachts ist mein Geist wahrscheinlich dahin gegangen. Und der ganze Stamm war bekehrt. Ne? Und das hat mich so begeistert, dass ich will doch nicht hier nachts hier dumme Träume haben, sondern Herr, sende mich. Herr, sende mich. Da gibt es noch welche, die sind noch unbeleckt. Die haben überhaupt noch nichts von Jesus gehört. Und wie sollst du denn noch in diesen Dschungel kommen? Das dauert ja alles. Und da sollst du noch die Sprache von denen lernen. Und alle Sprachen sind in dir. Skorobondo, Rosalaguanda, Takaradia. Und du gehst dann da in den Dschungel und du machst einfach Skorobondo, Lacha. Und die sagen Halleluja. Und die fangen an, auf die Knie zu gehen, weil die dich verstanden haben. Ist doch klasse, oder? Das ist meine Vision. Das ist die Ernte, die noch rein muss. Und da weißt du, sonst, was ich so manchmal gehört habe, ich habe dort die alten Bücher Generäle Gottes gelesen. Und dann mussten die 10 Jahre Chinesisch lernen. Mandarin und was nicht alles. Und weißt du, wir waren in Indien. Und da gibt es schon alleine so viele Sprachen. Tamil. Und so viele Sprachen schon allein in dem kleinen Gebiet, wo wir nur waren. Und da habe ich gedacht, Herr, das kann ja nicht sein. Ne? Und dann habe ich da auch nur noch in anderen Sprachen gesungen. Und habe einfach den Heiligen Geist da freigesetzt. Weil alles andere ist ja viel zu kompliziert. Ja, und dann habe ich da auch mal gepredigt und habe dann auch in anderen Sprachen gebetet. Und dann hat eine Frau, ja, während ich da gebetet und gepredigt habe, den Heiligen Geist empfangen. Und dann habe ich anschließend für sie gebetet. So, und dann war das, dachte ich, oh, das ist doch viel einfacher. Wir müssen nicht erst alle Sprachen lernen, sondern der Heilige Geist ist in uns. Und der hat alle Sprachen in sich. Und der ist in uns, stell dir mal vor, das ist die Erstlingsgabe, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes. Könnt ihr verstehen, worum es hier geht? Ja? Hallo, wir haben ein riesen Erbe bekommen. Und mit diesem Erbe können wir jetzt noch nicht heimgehen, sondern das müssen wir jetzt noch anwenden. Halleluja? Und das werden wir anwenden. Ja, wir gehen jetzt hinein in die Ernte. Ja, Bernd, guckt mich schon an, ich komme jetzt zum Schluss. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Werke der Finsternis nicht mehr machen. Ne? Wenn wir im Geist wandeln, dann können wir nicht mehr sündigen. Also deshalb, 120 bedeutet, ich steige aus dem Fleisch und ich wandle im Geist. Das bedeutet 120. Diese im Upper Room, also wie heißt das, im Obergeschoss da, ne, in diesem Oberraum. So, die waren da oben und sollten warten, bis die Erfüllung des Heiligen Geistes kam. Und dann sind sie, da hat das Fleisch gebrannt. Das Feuer war da auf ihnen. Das Fleisch hat gebrannt. Und das Fleisch wurde verzehrt. Und dann gingen sie auf die Straße. Und dann bekehrten die sich einfach. 3000. Und dann ging die Verfolgung los, Jakobus Kopf ab und dann war Petrus im Gefängnis, mit dem wollten sie das auch machen, aber es war noch nicht seine Zeit und Petrus hatte keine Angst. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Natürlich kann es sein, dass wir als Märtyrer sterben, das sage ich nicht, okay? Aber Stephanus sah den Himmel offen und er sah Jesus und er hat so geglänzt und er war so voller Freude. Ich glaube, der hat die Steine nicht gespürt. Der hat Jesus gesehen und wusste, wow, dem gehe ich jetzt entgegen. Als ich noch jung war, als ich Bernd gerade kennenlernte und ich war dann schwanger mit Mira, dann gucke ich mir der Holocaust an und dachte, oh Gott, bitte nicht. Jetzt kriege ich mein Kind und stell dir mal vor, es kommt wieder so eine Zeit auf uns zu. Weil wir wussten ja, Jesus People wussten, also Jesus kommt bald wieder, aber es gibt auch Verfolgung und du wirst auch als Märtyrer sterben können. Das war alle unsere Lehre. Und ich war gerade schwanger und guck mir so ein Blödsinn an. Also Leute, guckt euch sowas nicht an, okay? Es macht nur, schürt nur Angst. Und da hatte ich richtig Angst. Und ich sagte, ich weiß, also Holocaust ist jetzt vorbei, aber es kann immer wieder sowas kommen. Und es kann immer, und jetzt sind wir wieder in so einer Zeit drin, wo du denkst, diese Verfolgung kann jeden Moment losgehen. Aber davor hab keine Angst. Davor habe jetzt keine Angst. meine, bei mir hat das jetzt, Mira ist jetzt 45, es hat viele, viele Jahre gedauert. Damals, als ich Gehirnbluten hatte, das ist 20 Jahre her, da war ich auch ungefähr so alt wie Mira jetzt. Das hat gedauert, bis die ganze Angst erstmal weg war und bis ich Jesus so begegnet bin, dass ich wusste, ob ich jetzt als Märtyrer sterbe oder nicht, das schaffe ich. Aber damals, als ich noch jung war, habe ich gesagt, bitte, bloß alles, aber kein Märtyrer. Alles, aber schnell Kopf ab, okay, aber kein Märtyrer. Also nicht, ne? Aber weißt du, das steht auch in der Bibel, nicht über unser Maß werden wir geprüft. Es geht nicht über unser Maß. Und ich denke, diese Leiden Christi, wir werden sie ertragen, weil wir in Christus sind. Und wir müssen da nicht durch, wo Jesus Christus selber durchgegangen ist. Der hat das für uns getragen. Der hat das für uns gemacht. Und jetzt können wir hineingehen und darauf schauen, dass wir jetzt eine Salbung bekommen, wo wir keine Angst mehr haben und wo wir Macht und Zeichen und mächtige Taten tun hier auf der Erde. Und nichts wird uns schaden. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen. Denn Jesus selber steht für uns auf, sogar im Gericht. Er steht für uns auf. Er ist unser Richter. Und deshalb, wenn ich irgendein Problem habe, dann gehe ich zu meinem Richter. Weil er ist der gerechte Richter. Und er verschafft uns Recht. Amen.